Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin W, dem Wertschätzungspodcast. Ja, wir sind wieder hier heute mit einer neuen Folge. Ich bin Dennis.
Und ich bin die Doro. Hallo.
Ja, und heute wollen wir mal was ganz anderes machen. Heute wollen wir noch mal stärker in den Dialog zwischen Doro und Dennis gehen. Und haben uns dafür eigentlich ein ganz interessantes Thema ausgesucht.
Ganz genau. Wir haben gedacht, dass wir uns beide auch mal so ein bisschen challengen an den Themen rund um Wertschätzung natürlich auch und Veränderungsenergie, mit denen wir uns ja sehr intensiv beschäftigen. Genau, und da haben wir uns heute ein sehr spannendes Thema herausgesucht. Es geht nämlich darum, warum viele Menschen eigentlich glauben, dass Wachstum und Veränderung nur aus dem Schmerz heraus entstehen kann. Also wenn man aus der Komfortzone sozusagen rausgeht, vielleicht ist das Gegenteil genau richtig. Was meinst du, Dennis?
Ich erlebe das schon jedes Wochenende, wenn ich einmal in der Woche im Fitnessstudio bin, mir immer wieder gesagt wird, Wachstum geht nur aus Schmerz heraus. Das heißt, die Muskeln können nur dann wachsen, wenn ich immer wieder an die Grenze gehe.
Ah, das ist ein gutes Beispiel. Also ich muss, Sport ist bei mir ja positiv besetzt. Insofern, da habe ich ein bisschen anderen Zugang dazu. Aber bei mir hat es mehr was mit meiner Arbeit zu tun auch. Und da falle ich immer wieder in dieses Muster zurück, was ich so als Kind gelernt habe. Wenn du dich nicht richtig anstrengst und es tut richtig weh und du bist richtig müde, dann kannst du nichts werden. Also geh da immer mal ordentlich irgendwie in den Schmerzpunkt hinein. Ist doch totaler Blödsinn, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es Blödsinn ist oder ob es vielleicht genauso stimmt. Ich bin auf jeden Fall genauso sozialisiert worden, dass man irgendwie dem Leichten nicht so viel zutraut. Dem Schwierigen traut man irgendwie mehr zu. Mhm. Und so habe ich das eigentlich auch immer erlebt, dass man sich immer wieder challenged, weil nur dadurch Wachstum möglich ist, immer weiter zu gehen. Und ich würde das gerne mal mit dir diskutieren, ob das denn wirklich so ist.
Guter Punkt. Jetzt sind wir beide ja irgendwie doch auch, haben so, ich will mal sagen, gewisse kreative Wurzeln. Ne? Also wir sind ja auch Ideenentwickler und Lösungs- und Pfadfinder, Gedankliche. Und da weiß ich nicht, wie erlebst du das in Situationen, wo du vielleicht einen gewissen inneren Druck hast? Du musst jetzt oder du darfst jetzt vielleicht auch Ideen entwickeln, Konzepte entwickeln. Musst du dich oder dazu wohlfühlen? Oder wie ist das, wenn du dich wohlfühlst? Entsteht da eher was tatsächlich? Kennst du so Situationen? Oder ist es wirklich immer eher so, der Druck ist, der Termin ist da, es muss was passieren? Wie ist das?
Ich glaube, ich erinnere mich an mehr Situationen, wo der Druck hinterher dazu geführt hat, dass man eine Höchstleistung geholt hat. Aber wenn ich mal ganz genau hinschaue in meine Geschichte und in meine Erfahrung, eigentlich stimmt das gar nicht. Das ist vielleicht nur die Drucksituation, die einem besonders in Erinnerung geblieben ist. Die war dann gleichzeitig mit ziemlich viel Schmerz drumherum, viel Nervosität bei allen Beteiligten auch verbunden. Und vielleicht erinnert man sich nur einfach nicht daran, dass man mal den einen fantastischen Gedanken in einer Ruhephase hatte, wo man ganz entspannt mal einen Tag lang kreativ sein konnte und vielleicht eine Ausschreibung, einen Pitch vorbereitet hat, eine tolle Kreatividee vorbereitet hat. Irgendwie in Erinnerung bleiben dann eher die Drucksituationen. Eigentlich total schade.
Voll. Ja, jetzt wo du es so sagst, hundertprozentig resoniert in mir genauso. So mit mir selbst. Und ich habe gerade so überlegt, ich meine, wir sind ja auch immer im Kontext mit anderen Menschen unterwegs. Ne? Wir sitzen ja nicht nur da und so isoliert und überlegen uns irgendwas, sondern das spielt ja immer das Umfeld. Ne? Kollegen, Kolleginnen spielt eine Rolle. Und da frage ich mich gerade, wie ist es bei dir so mit dieser, wie soll ich sagen, Sicherheit auch? Ne? Das heißt ja auch immer so schön psychologische Sicherheit, also der Raum, der einem auch so eine gewisse, auch eine Komfortzone gibt, weil man weiß, man darf Fehler machen. Wie wichtig ist das?
Ich würde mal sagen, wenn ich das im Agenturkontext sehe, dann bin ich ja jetzt nicht nur alleine. Ich bin ja nicht nur eine Insel, sondern ich denke natürlich mein gesamtes Unternehmen mit, ich denke meine Kolleginnen mit und stelle fest, dass psychologische Sicherheit erstmal auf jeden Fall gegeben sein muss für alle Beteiligten. Und dass die dann schon erstmal dazu führt, dass wir alle auch entspannt arbeiten können. Wenn wir dann aber an diese kreativen Höchstleistungen denken, dann nehmen wir vielleicht die psychologische Sicherheit auch als gegeben an und fangen dann trotzdem an der Druckschraube zu drehen. Und ich frage mich, ob das so nötig ist, ob man nicht eigentlich viel mehr sich Freiheiten nehmen sollte, Freiräume nehmen sollten, um ohne Druck immer wieder dieses Kreative umzusetzen. Ich bin mir da irgendwie unsicher. Manchmal denke ich aber auch im Agenturgeschäft, im Unternehmensgeschäft, der Druck muss da sein. Und wenn man den Druck sich nicht selber macht, dann wird es schon irgendwo einen Kunden geben oder eine Kundin, die einem von außen den Druck macht. Und schon ist zwar psychologische Sicherheit immer noch da, aber der Druck ist plötzlich auch da. Und nur dann hat man den Eindruck, kann man jetzt richtig funktionieren.
Ja, spannend.
Wie ist das bei dir? Wie hast du das erlebt?
Ja, gerade weil du Agenturwelt gerade noch mal erwähnt hast, kenne ich ja auch. Und ich kenne ja so die krassen Beispiele eben auch aus den, so in den 90er Jahren Highflyer oder in den 80er Highflyer-Agenturen wie Springer und Jacobi, dann Jung von Matt. Und da war es ja so, das ging ja nur mit Druck und tatsächlich extremsten Druck sogar. Also mein damaliger Chef hat immer gesagt, also wenn ich mit einer Idee kam, die ich schon ziemlich cool fand, Frau Merger, das ist echter Müll, Sondermüll. Wenn du eine gute Idee hast, kommst du bitte irgendwie nochmal wieder und das nochmal wiederkommen. Dazwischen lag ein Wochenende und überhaupt viele lange Nächte. Fakt ist, ich habe dann am Ende was gemacht, was gut seinen Platz hat fand. Okay, es war auch richtig gut. Ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich eher einen psychologisch sicheren Raum gehabt hätte, wo ich das Gefühl gehabt hätte, okay, ich kann auch mal mit Sondermüll kommen, den ich vielleicht so wahrnehme, der aber nicht so bewertet wird halt, ne? Weil das schüchtert dich natürlich total ein und du weißt im Ende gar nicht mehr so richtig, wo du wirklich stehst. Und das verschiebt so die Maßstäbe eben auch, die eigenen.
Eigentlich erzählst du jetzt gerade ja auch von einem System, wo du unter Druck gesetzt worden bist, wo es gar nicht um den eigenen Druck geht, den man sich selber macht. Und beides ist ja irgendwie ein typischer Teil, sowohl der Druck von außen als auch der Druck von einem selber, von der Leistungsgesellschaft, die wir so erleben. Ne? Du musst Leistungen liefern und da ist es auch so, egal ob psychologische Sicherheit ja oder nein, egal was komme, du musst diese Leistung bringen. Und das finde ich halt so so spannend, dass man irgendwie sieht, eigentlich sind wir so stark an uns diese Leistungsgesellschaft gewöhnt, dass wir uns dann in der Arbeit manchmal diese Komfortzone gar nicht gönnen, dass wir der gar keine richtige Erlaubnis erteilen.
Absolut. Und ich glaube auch, dass dieses System, was du jetzt gerade so als Leistungsgesellschaft ja mit bestimmten Mustern, die klar definiert sind, auch beschreibst, dass das auch einen bestimmten, wie soll ich sagen, konditionierten Typus anzieht. Also ja, die Gesellschaft oder beziehungsweise diese Leistungsgesellschaft formt uns natürlich in gewisser Weise, aber wir haben natürlich schon, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, also wie habe ich das als Kind erlebt, so haben es viele Kinder sicherlich erlebt, da kommst du schon vorformatiert natürlich rein. Also insofern ist das auch nochmal ein zusätzlicher Verstärker. Die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, du hast ja auch ein Kind, ich habe auch eine Tochter, die ist zwar jetzt schon erwachsen, aber da habe ich auch gedacht, hey, ich mache das anders. Ich versuche wirklich einen Rahmen zu setzen, der weniger Druck erzeugt, der mehr Sicherheit schafft, der eine Fehlerkultur auch zulässt. Und trotz alledem ist da auch das eine oder andere vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Und ich frage mich, was könnten wir tun? Was könnte unser System, was könnten wir in der Erziehung, ich mag das Wort eigentlich schon nicht, aber in der Beeinflussung auch von Kindern tun, damit das anders geht? Was meinst du?
Also wenn man sich manche Schulformen anguckt oder auch Reformpädagogik anguckt, und das meine ich jetzt natürlich bezogen dann auf Schulen, auf Erziehung, dann sieht man ja schon, dass es eine Menge Ideen gibt, Programme gibt, die so ein bisschen außerhalb der Leistungsgesellschaft funktionieren. Und ich will jetzt gar nicht, so gut kenne ich mich jetzt nicht aus bei den Themen Reformpädagogik, Waldorfpädagogik etc., aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall ja auch Bestrebungen gibt, jemanden gezielt rauszunehmen aus der Leistungsgesellschaft, eher hin in so ein Fördern des kompletten Entwicklungspotenzials. Und das finde ich sehr schön. Ich frage mich nur, was passiert dann am Ende der Schulzeit? Weil dann wird hinterher doch irgendwie das Zentralabitur verlangt, als Beispiel, ne? Dann wird doch eine Anpassung an die Leistungsgesellschaft plötzlich wieder verlangt. Und hat man dann genügend Skills vorher bekommen, um in der Leistungsgesellschaft zu überleben? Überleben ist ein großes Wort, aber vielleicht können wir einfach nur davon ausgehen, und das wäre jetzt mal so eine größere These, die ich mal jetzt hier mit reinbringen will, vielleicht gibt es einfach keine Komfortzone. Vielleicht ist die Komfortzone eine richtige Täuschung. Wir können in einer Leistungsgesellschaft eigentlich nie eine Komfortzone wirklich umsetzen.
Steile These. Also, nee, sehe ich anders. Also, ich mag es sein, dass, nee, weiß ich nicht, ob wir es gar nicht umsetzen können. Ich glaube, wir können es. Es ist vielleicht eher so eine Art, wie so eine Art Graswurzelbewegung. Also, es geht nie, es wird sicherlich nicht funktionieren, dass wir sozusagen im Kollektiv oder in größeren Systemen, wie dem Bildungssystem, was du gerade angesprochen hast, mal so ganz grundsätzlich was umsetzen. Aber dass wir es sozusagen als kleines Pflänzlein sehen, im Grunde genommen in uns selbst. Und da sind wir verantwortlich als Eltern, als positive Beeinflusser eben auch unserer Kinder, etwas anderes in Bewegung zu bringen. Also, weiß ich nicht, Inspirationen zu geben, vorzuleben, Vorbild zu sein. Wie kann eine Komfortzone aussehen? Wie kann ich mich auch, Zone heißt ja eben auch so ein bisschen abgrenzen, ne? Mit einer vielleicht Durchlässigkeit, aber auch abgrenzen. Wie kann ich mir meine Wohlfühlzone schaffen und die auch für mich erhalten, auch in einer Welt, die anders funktioniert? Ja, und wie kann ich auch andere inspirieren, das zu tun? Ich glaube schon, dass das möglich ist.
Funktioniert die Komfortzone denn auch einfach als Teil an sich? Oder funktioniert sie nur in Abgrenzung zu dem, was ja auch passieren muss, nämlich rauszugehen aus der Komfortzone? Also ich frage mich gerade, ob nur die Komfortzone alleine einfach da sein darf oder ob sie immer nur die Flucht ist aus dem Leistungsthema. Weil das wäre ja dann... Also wäre ja schade, wenn die Komfortzone nur dann funktionieren kann.
Nee, das ist ein guter Punkt, Dennis. Ich denke, die Komfortzone sollte eine Ressource sein. Und das ist so, ich denke jetzt gerade so an meine Meditationspraxis und da gibt es so in der Achtsamkeitspraxis, gibt es so diesen sicheren Raum. Gibt es auch in anderen Methoden oder Ansätzen, kommt ja immer wieder vor. Also das ist der Ort, in den ich nicht flüchte, aber in den ich mich zurückziehen kann, in dem ich Kraft tanken kann. Deshalb meinte ich eben diese Ressource, der aber nicht, insofern war meine Abgrenzung vielleicht ein falsches Bild, der keine klare Grenze ist. Da ist eine Durchlässigkeit da. Ich kann mich dahin bewegen. Ich bin aber flexibel und ich weiß auch, dass natürlich die Welt drumherum anders funktioniert. Ja, also es ist ein bisschen ein geschützter Raum, der mir aber immer wieder die Möglichkeit gibt, aufzutanken und mich hineinzubegeben in eine Zone, in der ich mich dann eben gestärkt durch diese Ressource auch wieder anders bewegen kann. Ja, also vielleicht ist es eher so zu verstehen.
Gibt es denn für dich Regeln in dieser Komfortzone? Ich komme aus dem Punkt, dass ich so den Eindruck habe, in der Leistungsgesellschaft geht es um Leistung, ja, es geht um Ergebnisse, aber es geht ja irgendwie auch um Anstrengung, dass du zeigst, dass du dich anstrengst. Und das wäre doch mal interessant. Ist das etwas, was in der Komfortzone auch sein muss? Muss man sich dort auch anstrengen? Und wenn es nur eine Anstrengung ist, möglichst relaxed zu sein, um die Ruhe geholt zu haben?
Ist so spannend. Also fällt mir sofort spontan Folgendes ein. Die Komfortzone ist nicht irgendwie Couch Potato. Das mag sich der eine oder andere so vorstellen. Meine persönliche Komfortzone beispielsweise ist die Bewegung. Also ich bin in Bewegung und ich schwitze auch dabei. Und ich strenge mich auch dabei an. Also nicht zu einem Punkt, wo ich völlig erschöpft bin. Aber das ist eine totale Wohlfühlzone für mich. Und das heißt, in dieser Komfortzone darf und muss und soll Aktivität sein. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, okay, kann ich verstehen. Also wenn ich zu dieser These nochmal zurückkomme, dass man sagt, Komfortzone ist ein Mythos, es ist eigentlich eine Täuschung, gibt es gar nicht, können wir eigentlich sagen, naja, können wir schon insofern widerlegen, dass wir sagen, wir sehen die mindestens in Abgrenzung zur Leistung, wir sehen die eigentlich dort, wo man wirklich sein kann, wie man ist, dort, wo man sein kann, wie man sich fühlt, wo man sich anstrengen kann oder auch nicht, das ist dann quasi das, was uns ein gutes Gefühl gibt. Und dann gibt's aber natürlich noch die Welt dahinter. Also wir täuschen uns nicht, wenn wir in die Komfortzone gehen, das gibt es, aber es gibt die andere Welt ja leider auch noch.
Absolut, aber es ist eben schon so, würde ich jetzt mal so noch mal reinschießend, vielleicht auch fast abschließend, weiß ich nicht. Wir brauchen diesen Wohlfühlraum, der nicht bedeutet, dass wir träge und inaktiv sind. Wir brauchen diesen Wohlfühlraum gerade in einer Zeit, in die total voller Ambiguität ist und die irgendwo ja auch bedrohlich ist, um überhaupt agieren zu können, um verändern zu können. Also und um uns entwickeln zu können. Also nicht nur uns selbst, sondern auch die Welt.
und um kreativ zu sein.
Voll.
Und das könnte jetzt vielleicht dann so die zweite These sein, die so ein bisschen in die Gegenrichtung geht. Also wann kann Kreativität überhaupt entstehen? Du hast vorhin schon erzählt von Dingen, die du in deinem Wohlfühlraum, in deiner Komfortzone gerne machst. Das ist dann vielleicht auch eine andere Art von Anstrengung, aber es ist auf jeden Fall ein, hier kann ich sein, wie ich bin. Und ist das dann vielleicht genau die Sicherheit, die man braucht, um überhaupt Kreativität entstehen zu lassen? Weil man ja auch schon manchmal sagt, Kreativität entsteht selten unter Druck, eher dort, wo Menschen sich sicher fühlen. Können wir das gut unterschreiben, dass wir sagen, ja, das passt?
100%, absolut.
Also würde bedeuten, psychologische Sicherheit ist eine Voraussetzung für Innovation auch?
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Weil das erleben wir ja auch in den Interviews, die wir jetzt zum Thema Wertschätzung geführt haben, dass wir mit Leuten gesprochen haben über gute Ideen, kreative Ideen und dass eigentlich das Thema psychologische Sicherheit immer wieder genannt worden ist, dass man gesagt hat, nur aus der Sicherheit heraus kann ich kreativ sein. Aber warum romantisieren wir denn dann eigentlich so Stress als Motor für Leistung? Warum wird dieser Stress so positiv gesehen, den man dann irgendwie haben sollte?
Es ist ein Mythos der Leistungsgesellschaft, denke ich mal. Und ein Mythos von, ich weiß es nicht, einer auf Produktivität getrimmten Gesellschaft, die sehr technokratisch orientiert ist, denke ich. Also insofern, das ist schon, es ist schon eine gewisse Form von Verirrung, die drin steckt.
Vielleicht nochmal so eine Art Mini-Zwischenzusammenfassung. Also wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Punkt zu diesem, psychologische Sicherheit ist wichtig. Wir haben auch einen guten Punkt zu, Komfortzonen sind wichtig. Sie sind vielleicht manchmal Rückzugsort, manchmal auch Erlebnisort. Da darf Anstrengung passieren, da darf keine Anstrengung passieren. Und irgendwie ist dann aber der Überbau der Leistungsgesellschaft, die wir nicht so richtig abbauen können, die immer noch da ist. Was ist denn, wenn wir Menschen haben, die in ihrer Komfortzone bleiben? Das ist ja vielleicht auch was in der Leistungsgesellschaft manchmal sehr negativ gesehen wird, was in sehr so performancegetriebenen Kreisen auch immer so negativ gesehen wird, dass die Top-Player müssen rausgeholt werden aus der Komfortzone. Oder vielleicht werden manchmal Mitarbeitende in Unternehmen auch rausgedrängt aus der Komfortzone, dass man gesagt hat, nein, wir wollen dich extra jetzt in einen Performance-Bereich bringen, wo du die Möglichkeit haben sollst, Top-Player zu werden. Wenn du es nicht schaffst, dann bist du raus.
Guter Punkt, Dennis. Ich glaube, dass da an der Stelle Führung sehr wichtig ist, weil du sprichst von Organisationen und du hast von Menschen gesprochen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer, aus Angst, aus Bequemlichkeit, aus, ich will es gar nicht werten jetzt, aber in einer bestimmten Verfasstheit auch bleiben. Ich glaube, dass da wichtig ist, auf eine, sag mal, humane Weise, eine gewisse Form Durchführungskräfte, ich will nicht sagen, Challenge ist da nicht schön, der Begriff, glaube ich, oder nicht passend, Inspiration oder Impulse zu setzen.
So Nudging, ich muss Nudging, so Nudging
vielleicht,
denken.
Genau,
ja.
um sich in Bewegung zu bringen. Also auch, das ist eine Form von positiver Beeinflussung, weil ich muss mich als Führungskraft in dem Moment ja auf den Einzelnen einstellen, ja, und muss schauen, welche Nudges oder welche Impulse gebe ich, damit sich hier was bewegt bei dieser Person, der Raum sich erweitert, der Zone, ja, in der Entwicklungszone.
Wie unterscheidet sich das denn? Also einerseits bringst du jemanden durch Nudgen, vielleicht durch sehr intensives Nudgen, sag ich jetzt mal, ne, auch dazu, dass er sich verändert. Das ist ja, also da ist ja die Grenze zur erzwungenen Veränderung oder erzwungenen Entwicklung sehr schmal. Und auf der anderen Seite hat man aber so die freiwillige Entwicklung, dieses aus sich heraus, intrinsisch motiviert, in die eigene Entwicklung gehen. Wie unterscheidet sich denn die freiwillige Entwicklung und die erzwungene Veränderung? Ist das im Endeffekt vielleicht hinterher genau das Gleiche? Oder sollte man immer auf die freiwillige Entwicklung ziehen?
Ich glaube, das muss man synchronisieren, weil du bist ja, es wird immer so sein, dass du als Führungskraft natürlich gewissen Ergebnisvorgaben und Zielen irgendwo verpflichtet bist. Das heißt, du musst natürlich schauen, dass du dein Team und deine Mitarbeitenden dazu bewegst, sich natürlich auf dieses Ziel und die Ergebnisse hinzubewegen. Das heißt, es wird immer eine Mischung sein. Und das ist halt die Herausforderung für dich als Führungskraft natürlich, das zu synchronisieren, wie du es gerade beschrieben hast, zwischen okay, da ist ein gewisser Druck und Zwang drin. Auf der anderen Seite ist da eine positive, eine Beeinflussung in dem Sinne notwendig, die sehr aufs Individuum bezogen ist, die eine freiwillige Entwicklung fördert. Also es muss irgendwie eine gute Synchronisation raus sein. Das ist eine echte Herausforderung.
Total.
Aber ich glaube, anders wird es nicht gehen.
Ja, so eine Mischung aus Anspannung, Entspannung, so würde ich es vielleicht auch aus meinem Erleben erzählen, dass ich auch in Phasen, in denen ich selber, gut, jetzt auch als Kind der Leistungsgesellschaft, selber vielleicht ein Tick zu angespannt gewesen bin, dann wieder eine Phase der Entspannung brauche und beides auch synchronisiert zu einer Entwicklung, zu weiteren Erfahrungen wieder dann führt.
Absolut, absolut. Ja. Und im Grunde ist es ja das, was auch immer so beschrieben wird als die Führungskraft, als Coach, als Mentor. Also eine andere, also es ist im Grunde genommen ja diese Rolle, ne? Dieses Spannungsfeld zwischen, aha, okay, ich muss auf Leistung und auf Ergebnisse hinarbeiten, aber eben ganz behutsam und sehr individuell auch mit Impulsen und Entwicklung, persönlicher Entwicklung, mich der verpflichtet fühlen.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mal mit dir diskutieren, der dazu gehört, nämlich das Thema Leichtigkeit. Also ich finde, manche Menschen, ich beziehe es jetzt vielleicht mal auf Künstler oder Künstlerinnen, dass ich da den Eindruck habe, manche Menschen sind so in so einer Leichtigkeit, dass sie zum Beispiel Kunst entwerfen, kreativ sind, etwas designen. Und ich dann manchmal denke, wie schaffen die das eigentlich so, in dieser Leichtigkeit immer wieder zu sein? Warum sieht das so leicht aus? Ja, das ist nicht nur in der Kunst so, das ist auch sonst im Business so. Warum sieht manches bei manchen Menschen so leicht aus? Und ich habe mich schon ertappt dabei, dass ich einerseits das bewundere, andererseits aber auch so eine Leichtigkeit manchmal als was Oberflächliches abtue und sage, naja, wenn das so leicht ist, dann kann das doch eigentlich hinterher gar nicht so einen hohen Wert haben. Muss der Wert nicht durch die Anstrengung kommen? Jetzt stelle ich mir gerade so einen Menschen vor, der in seiner Komfortzone ist und dann dort vielleicht die Meisterschaft in der Leichtigkeit gefunden hat. Und drumherum sind total viele Menschen, die auch sagen, ist gar nicht so viel wert, weil du hast dich ja gar nicht angestrengt. Also wie können wir damit umgehen? Wie gehen wir damit um, dass manchen Menschen alles scheinbar leicht fällt?
Guter Punkt. Ich musste so schmunzeln, weil ich habe so gerade an mein Post-it gedacht, was an meinem Monitor klebt. Ne? Da steht drauf, es darf auch leicht sein. Fakt ist, ehrlich, es funktioniert bei mir nicht. Ich krieg's wirklich noch nicht so richtig hin, also trotz Meditation, da sind die Glaubenssätze und die Muster, die wirken noch zu stark. Und meine Antwort auf deine Frage ist, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es für jeden unterschiedlich ist. Da gibt's keine allgemeine und verbindliche Antwort. Erstens weiß ich nicht, ob es leicht ist für die, die vermeintlich, wo es wirklich leicht aussieht, ob es wirklich leicht ist. Frag sie mal, war es leicht? Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt ist es auch so, für manche ist es gut, wenn sich's schwer anfühlt, wenn es am Ende leicht wird dadurch. Mhm. Also auch das ist ein Weg. Und ich glaube, dass jeder muss seinen eigenen Weg da tatsächlich finden. Und es ist, ich glaube, das Entscheidende ist, so aus dieser Bewertung rauszukommen. Ja, also zu sagen, ne, das war ja das Thema eben auch, was du gerade sagtest, wenn es leicht ist, ist es nicht gut, kann es nicht gut sein. Ne? Man muss sich angestrengt haben, so sind wir auch eingestiegen. Ist ja eine brutale Bewertung halt. Ne? Und vielleicht da einfach mal rauszukommen und es wirklich sein zu lassen halt. Ne? Es darf leicht sein, es darf aber auch mal schwer sein, es darf anstrengend sein, es darf auch mal wehtun. Es darf nur nicht zum Dauerzustand werden, den man irgendwie für sich gar nicht mehr reflektiert, hinterfragt und von vornherein auch bewertet. So.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich fände es ja total schön, wenn in der Gesellschaft vielleicht auch manchmal Mühelosigkeit so eine Art Qualitätsmerkmal sein könnte oder dürfte. Und wenn ich jetzt wieder ans Agenturumfeld denke, dann erlebe ich ja schon, dass manchmal den Menschen, die ein bisschen senioriger sind, vielleicht auch eine gewisse Erfahrung unterstellt wird und diese Erfahrung dann auch damit zu tun hat, oder damit verbunden ist, dass man sich nicht so stark anstrengt bei bestimmten Gedanken, weil man bestimmte Erfahrungen schon gesammelt hat. Und ich erlebe mich, je älter ich werde, je senioriger ich werde, auch, dass ich manchmal schon in eine gewisse Mühelosigkeit komme. Weil ich denke, oh Mensch, da habe ich ja wirklich einen großen Fundus, auf den ich zurückgreifen kann. Ich muss einen Gedanken nicht komplett neu entwickeln, sondern ich habe den vielleicht schon mal gehabt. Und deswegen würde ich mir total wünschen, dass das auch diese Art von Mühelosigkeit manchmal ein Qualitätsmerkmal wäre. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ja, schöner Gedanke. Es ist für einen guten Gedanken. Ah, Mühelosigkeit, Qualitätsmerkmal. Also du hast ja davon gesprochen, dass es wirklich gesellschaftlich akzeptiert ist. Also erstmal muss es ja für dich akzeptieren, ne? Also ich kann das nicht beantworten. Es wäre schön. Ich fände es toll, weil es würde ja genau dem Gedanken entsprechen, eben nicht zu werten, sondern alles zuzulassen, alles ist möglich und ist per se erstmal nicht schlecht und nicht gut. Es ist einfach da und es darf existieren. Ich weiß es nicht. Also ich fände es gut, ja. Mhm.
Aber irgendwie wir vertrauen dem manchmal halt nicht so. Wir vertrauen irgendwie eher dem Schwierigen als dem Einfachen. Dabei gibt es vielleicht auch manchmal einen einfachen Weg, den man schon mal erdacht hat, auf den man zurückgreifen kann, wo man sagt, oh Mensch, das ist doch toll. Guck mal, das habe ich schon mal gemacht, diesen Weg zu gehen. Und daraus muss jetzt keine große Innovation entstehen, sondern man sagt, das funktioniert, das ist einfach. Und das hat trotzdem damit seinen Wert. Und damit ist es verbunden auch mit Mühelosigkeit. Ja. Und wenn du es aber dann äußerst, vielleicht auch in einem Umfeld, ich kenne jetzt halt hauptsächlich das Agenturumfeld, dann kann es manchmal auch sein, dass eben dann gesagt wird, ja, das kannst du doch nicht sagen. Das bedeutet ja, dass du dir gar keine Mühe gegeben hast. Nee, habe ich vielleicht doch irgendwann mal diese Mühe. Aber jetzt in dem Moment ist für mich die Qualität trotzdem da.
Ja, also es ist interessant, wie du es gerade beschreibst. Ich habe gerade mir versucht, so eine Situation vorzustellen, wenn jemand das wirklich so... Wenn du es wirklich so beschreiben würdest, würdest du sagen, hey, ich habe jetzt hier, muss man ja nicht dazu sagen, aufgrund seiner Erfahrung, einem gewissen Kompetenzvorsprung dadurch vielleicht auch, hat man es geschafft, ganz einfach ein Projekt viel schneller zum Erfolg oder zum Ergebnis zu bringen, als jemand anders das gemacht hat. Wird man so nicht machen, weil du von vornherein Neider dann natürlich damit irgendwo auch provozierst oder Neid provozierst. Ja, das ist mühelos zu einem Ergebnis zu kommen, ist immer auch, bringt dich sofort in Vergleich. Und Vergleich macht dir immer einen schlecht. Und im Zweifelsfall ist es immer der Doofe, der so lange dazu gebraucht hat, ist nicht effizient. Und der es so schnell geschafft hat, bist irgendwie halt, kann es nicht so gut sein. Ne? Weil wir haben ja auch gelernt, jetzt mehrfach, man muss sich bemüht haben, es muss gedauert haben, vielleicht auch, damit es richtig gut ist. Und wenn du es schnell gemacht hast, kommt noch der Neid dann dazu on top. Ja, verzwickte Situation.
Total. Ne? Ich finde das mit dem Neid auch ganz interessant, weil das ja etwas ist, was, glaube ich, keiner gerne über sich sagt. Ne? Ich bin neidisch oder ich wäre gern so wie die Person. Und da halt mit umzugehen, dass man selber bei manchen Sachen sich mehr anstrengen muss als eine andere Person, das ist vielleicht auch schwer, immer in diesen Vergleich reinzukommen, den man aber im Business-Umfeld wahrscheinlich auch nie ganz ausschalten kann, diesen Vergleich.
Ja, absolut. Ich denke auch gerade an die Situation. Also es gab ja auch gerade nach der Pandemie gab es ja Überlegungen auch, die gibt es ja immer noch. Inzwischen macht man es ja schon wieder anders. Holt man die Mitarbeitenden wieder ins Büro zurück oder lässt man sie vielleicht oder gibt man ihnen den Freiraum, vielleicht wirklich nur 4 Tage zu arbeiten? Gibt ja auch Unternehmen, die das praktizieren. Das setzt ja voraus, dass du die gleiche Workload, die du vorher halt in Vollzeit geschafft hast, jetzt in einem kürzeren Zeitraum hinbekommst oder eben, weil ich die Pandemie ansprach oder Remote Work, eben in nicht kontrollierbarer Arbeit mehr tatsächlich so. Und dadurch ist ja auch vieles so aufgebrochen worden. Mhm. Was passiert dann, wenn jemand auf einmal feststellt, hey, wenn ich zu Hause bin und vielleicht gewisse Ablenkungen oder dies oder jene oder ein anderes Umfeld habe, komme ich vielleicht viel schneller zu einem Ergebnis, ne, als ich das vorher gemacht habe. Das hat ja auch so manches in Frage gestellt. Ne?
Es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Es hat damit zu tun auch mit dem, wie viel Wert hat jemand in seiner Arbeitsstunde? Also ich muss da immer dran denken, dieses it's not the hours you put in your work, it's the work you put in the hours. Und dass man auch natürlich jemandem zugestehen muss, der sagt, ich bin jetzt hier sehr lange in der eigenen Komfortzone vielleicht, der sagt, ich bin vielleicht im Homeoffice ganz stark in meiner Komfortzone und das ermöglicht mir bestimmte tolle Ergebnisse. Es ermöglicht mir vielleicht aber auch ganz mühelos zu Ergebnissen zu kommen. Und beides hat aber dahinter seinen Wert und ist genauso wertvoll wie jemand, der nicht im Homeoffice arbeitet, sondern im Office mit seinen ganzen Kollegen, dass man das gleichstellen kann.
Absolut. Also es hat sehr viel, das ist das, was du ja jetzt auch wieder sagst, was ich auch mir gesagt hatte, es hat viel mit Bewertung zu tun. Also welchen Wert geben wir oder mit welchem Wert beschreiben wir einen Prozess, ein Ergebnis und da müssen wir einfach lernen, aus der Bewertung rauszukommen und uns da viel mehr zu öffnen.
Ja, genau. Mhm. Ich fände eine letzte These noch ganz spannend, um nochmal so ein bisschen in diese Komfortzone reinzukommen. Vielleicht können wir da nochmal drüber diskutieren. Wir haben vorhin so ein bisschen erlebt, einerseits haben wir die Komfortzone, auf der anderen Seite vielleicht so die große Anstrengung, die Leistungsgesellschaft, die Erwartungen der Leistungsgesellschaft. Und das ist so ein bisschen bipolar gedacht. Ne? Einerseits das eine, dann auf der anderen Seite das konträr entgegengesetzte. Wo passiert denn quasi die größte Entwicklung? Wo passiert denn das, womit man am besten sich weiterentwickeln kann, die tollsten Ergebnisse schaffen kann? Vielleicht ist es ja gar nicht nur in dem einen oder nur in dem anderen, sondern an der Schnittmenge des beiden.
An welchem Punkt findet auf eine konstruktive Art und Weise, würde ich mal sagen, Veränderung statt? Also gibt es so einen Kipppunkt zwischen, der Schmerz ist jetzt so groß, ne, das ist ja das, was wir kennen, der Schmerz ist so groß, der Druck ist so groß, es muss sich was verändern. Dann komme ich wirklich aus der Schmerzzone, aus der Panikzone fast heraus.
Guter Begriff, ne? Panikzone.
Genau, und dann verändert sich was. Dann bin ich aber immer noch nicht in der die Komfortzone hat damit ja erstmal gar nichts zu tun. Dann bin ich ja im Prinzip in der Entwicklungszone. Und die Frage ist, kann Veränderung tatsächlich auch aus einer Komfortzone heraus entstehen? Oder brauche ich dazu wirklich einen Impuls, der, ich will nicht sagen aus der Panikzone, aber der zumindest aus einem inneren Druck heraus, also durchaus auch aus einem negativen Gefühl heraus entsteht? Gibt es da irgendwas dazwischen? Oder was? Vielleicht ist es ein Prozess, der unterschiedlich ablaufen kann. Was glaubst du?
Ich glaube, dass es wirklich bei jedem Menschen anders ist, dass man auch gespeist wird von seinen Erfahrungen, die man gemacht hat. Wenn man eine Person ist, die immer Impulse von außen aufsaugt und das auch zu einem eigenen Wert macht, dann wird es für diese Person immer wichtig sein, auch dort hineinzugehen, wo die Impulse kommen und nicht sich zurückzuziehen in einen eher impulsfreien Raum. Ich weiß, damit tue ich der Komfortzone Unrecht, aber ich würde schon sagen, das ist vielleicht auch etwas, wo man nicht zu viele Impulse zur Entwicklung oder zum Wachstum bekommt, sondern das ist genau, wie du gerade sagst, an der Grenze. In einem Entwicklungsraum, ich weiß nur nicht, wie man den erkennt. Also ich weiß schon mal gar nicht, wie die einzelnen Leute den erkennen wollen. Also wenn ich jetzt jemand bin, der lieber in der Komfortzone ist, was ich glaube ich gar nicht so bin, dann weiß ich halt nicht, wie komme ich denn rein in die Entwicklungszone. Weil wenn ich einen Schritt zu weit gehe, bin ich ja schon in der Panikzone. Mhm. Und dann bin ich vielleicht so abgeschreckt, dass ich mich sofort wieder zurückziehe in mein Schneckenhaus.
Dass du in die Starre, in eine Starre irgendwie gerätst. Also ich musste jetzt gerade wieder, als du das sagtest, an diesen einen, und ich weiß, es kommt da ein Wort drin vor, was ich eigentlich nicht benutzen möchte, ich mache es aber trotzdem. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Das habe ich mir auch irgendwo mal, das war so eine Zeit lang mein Mantra. Und ich habe letztens mit jemand darüber diskutiert und die sagte, ey, dieses blöde Wort challenging, und das tut ja nur weh, das ist sehr individuell. Also mir tut es nicht weh, weil ich glaube, dass dieser, wie soll ich es beschreiben, dass dieser Raum, was du gerade so als Impulsraum beschrieben hast, dass das der Raum ist, dieser Zwischenraum, in dem Veränderung entstehen kann. Bei mir ist es so. Ich will das jetzt nicht kategorisch sagen, dass es für alle Menschen so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Menschen so ist. Also da, wo ein Impuls ist, das kann auch mal ein Piekser sein, der mal ein bisschen zwickt, aber der was bewegt. Also da, wo was in Bewegung kommt durch Impulse, da findet Veränderung statt.
Ja, kann ich super nachvollziehen. Und auch ich würde auch dieses Wort Challenge schwierig sehen. Finde ich super, dass du das so eingeordnet hast. Ich würde sagen, mein eigenes Mantra ist ein bisschen unterkomplexer, nämlich sei mutig. Das ist etwas, was ich mir häufig sage. Und wenn ich drumherum in einer Umgebung bin, wo nicht so viel Veränderung gerade passiert, wo ich sehr stark in meiner Komfortzone bin, dann habe ich den Verdacht, dass ich gerade nicht mutig genug bin. Und dass das etwas ist, eigentlich, was ja sehr schön ist, dass ich vorher vielleicht so viel psychologische Sicherheit hatte, dass ich mich dann trauen kann, mutig zu sein und dann diesen kleinen Schritt zu gehen. Und dann können das auch mal größere Schritte sein, je nachdem, wie viel Mut man gerade so angesammelt hat. Und dann bin ich auch bereit, in diesen Raum zu gehen und die Veränderung, die Entwicklung zuzulassen. Und vielleicht braucht jede von uns, braucht so seinen eigenen Weg, um aus der Komfortzone rauszugehen und an den richtigen Punkt zu kommen. Und dann können wir uns wahrscheinlich darauf committen, dass genau an diesem Rand, da fängt dann die Veränderung und die Entwicklung an.
Das ist ein super Schlusswort. Mut tut gut. Mega.
Mut tut gut.
Genau. Sehr schön. Ja, absolut. Also es war ein super spannendes Gespräch, Dennis. Und ich wünsche mir natürlich, dass alle, die uns jetzt zugehört haben, vielleicht mal mutig sind und sich, wenn sie sich mit dem Thema Veränderung beschäftigen, sich zum einen unseren Podcast, den man natürlich überall da hören kann, wo es Podcasts gibt, nämlich Vitamin B, anhören, auch andere Folgen, die wir ja schon auf unseren Plattformen haben, oder aber auch, wenn man tatsächlich ein Projekt hat, wo man sagt, hey, geht's jetzt in Veränderung, es geht darum, Zusammenarbeit zu verändern, zu verbessern, Führungskultur zu verbessern, tatsächlich da Impulse zu bekommen, dann machen wir das auch total gerne.
Herzlichen Dank, liebe Doro. Es war ein tolles Gespräch. Und ganz lieben Dank an euch zu Hause, für das ihr zugehört habt. Folgt uns gerne und bleibt wertgeschätzt.
Absolut. Vielen Dank.